Vielleicht ein paar Worte zu mir selbst, wann wir gleich an der Aussprache merken, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Meine Frau und ich kommen beide aus den Vereinigten Staaten. Aber wir sind seit fast 43 Jahren jetzt hier in Deutschland und betrachten Deutschland als unser Zuhause. Ich war 36 Jahre in der Bibelschule Brake als Lehrer, bin in Rente jetzt, aber auch tätig bei Wort des Lebens, besonders in Berlin, in der Bibelschule dort und oft unterwegs zum Dienst und auch mit Ältesten der Gemeinde in Lemgo, wo wir hingehen. Wir haben gemeinsam 4 Kinder und 14 Enkelkinder und es ist schön, dass zurzeit 3 Kinder mit 9 Enkelkindern in Lemgo wohnen, in der Nähe von uns. So. Wie gesagt, ich freue mich, dass es hier sein darf. Thema ist meines Erachtens interessant, ist Prophetie wichtig? Prophetie ist ein interessantes Thema. Ich merke leider, dass sehr oft in Gemeinden das Thema vermieden wird. Und ich habe einige Gründe, warum. Obwohl auf der anderen Seite mein Schwiegersohn, der war auch Lehrer in Brake, ist bei Friends of Israel jetzt, Freunde Israels, eine Missionsgesellschaft, und wir sind beide öfters unterwegs in der letzten Zeit, gerade mit Themen in Bezug auf die Endzeit. Und ich sehe auf der einen Seite, viele vermeiden das Thema, auf der anderen Seite, es gibt großes Interesse in Bezug auf das Thema. Vielleicht noch ein letztes in Bezug auf mich. Es gibt manche Lehrer und Prediger, die reden die ganze Zeit und tun das gern. Es gibt andere, die oft Fragen stellen oder bereit sind, Fragen zu beantworten. Ich gehöre zu der zweiten Sorte. Das heißt, ich möchte euch ermutigen heute Morgen und heute Nachmittag, wenn irgendwelche Fragen da sind, auch während meines Vortrags, keine Hemmungen haben, die Fragen zu stellen. Mir ist wichtig, dass wir das, was wir miteinander betrachten, verstehen vom Wort Gottes. Was wir vorhaben, ist zuerst in dieser ersten Einheit die Entrückung der Gemeinde, in der zweiten Einheit das Preisgericht und heute Nachmittag eine Herausforderung in Bezug auf mit der richtigen Perspektive auf dieser Erde leben. Ist Prophetie wichtig? Viele meiden das Thema heute. Warum? Erstens ist es sehr komplex und es ist komplex. Man hat das ganze Alte Testament, das Neue Testament, zwischen ein Viertel und ein Drittel des Inhalts der Bibel war Prophetie, als sie geschrieben wurde. Das ist ein Großteil. Ungefähr ein Drittel des Inhalts bei Paulus hat mit der Zukunft zu tun, hat mit Prophetie zu tun. Aber es ist manchmal komplex, die Aussagen im Alten Testament mit denen im Neuen Testament zu vergleichen. Zweitens, die Frage, die Bibel lässt Fragen, die Bibel zu viele Fragen offen lässt. Entschuldigung. Das heißt, die Bibel beantwortet vieles, aber nicht alles. Das Thema heute Morgen ist die Entrückung. Wir alle hätten gern welche Antworten. Wann wird das sein? Aber die Bibel gibt uns keine Antwort dort. Und auch in manchen anderen Hinsichten ist das so. Es so viele Meinungen gibt, die man sagt, ich blicke nicht durch. Und gerade in Bezug auf das erste Thema ist das so. Da sind viele Meinungen. Und deswegen möchte ich euch sagen heute Morgen, ich bin gern bereit, auf Fragen einzugehen. Ich sage auch, ich habe eine persönliche von der Schrift her Überzeugung. Ich bin überzeugt. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es andere Brüder, Geschwister gibt, die eine andere Meinung haben und genauso fest in ihrer Meinung sitzen. Die Frage ist, was sagt der Text? Und wir wollen uns damit auseinandersetzen. Und das Thema ist umstritten. Das ist ein Grund, warum viele Leute das Thema vermeiden. Man streitet darüber und statt sich mit dem Text auseinanderzusetzen dann, statt es in die Offenbarung zu gehen oder diese Themen zu betrachten, vermeidet man das. Einige allgemeine Beobachtungen in Bezug auf die Wiederkunft Jesu allgemein und das Thema allgemein. Erstens, die Bibel beantwortet nicht alle Fragen in Bezug auf die Zukunft. Aber wenn sie eine Sache anspricht, können wir ihr glauben. Und da bin ich überzeugt. Und übrigens, die Bibel sagt viel. Im Alten Testament hat der Text sehr viel gesagt in Bezug auf das Kommen Jesu. Im Neuen Testament ist das zweite Kommen Jesu deutlich dargestellt. Auch das Thema jetzt mit der Entrückung steht deutlich in der Schrift. Und wenn die Bibel etwas anspricht, wir können ihr vertrauen. Gott hat nicht alles, was er offenbart hat, auf einmal geoffenbart. Zum Beispiel im Alten Testament das Kommen Jesu deutlich dargestellt. Im Neuen Testament die Entrückung deutlich dargestellt. Aber die Entrückung, was im Neuen Testament offenbart wurde, wurde im Alten Testament überhaupt nicht erwähnt. Es gab keine Hinweise, es gab nichts im Alten Testament, was von der Entrückung spricht. Das heißt, Gott hat, was er offenbart hat, nicht alles auf einmal offenbart. Drittens, das zweite Kommen Jesu ist komplex. Das müssen wir auch sehen. Wenn wir zum Beispiel nachher behaupten, dass die Entrückung der Gemeinde hier stattfindet und erst 7 Jahre später die Wiederkunft Jesu, da sehen wir, dass das Thema komplex ist. Und was sind die Gründe? Was sind die Gründe, warum wir das dann von der Schrift her meinen? Das Alte Testament sagt sowohl das erste als auch das zweite Kommen Jesus voraus. Beides ist im Alten Testament zu finden. Für uns auf dieser Seite zurückschauend, ist es einfacher, die auseinanderzuhalten. Aber bei den Jungen war es nicht so. Anfangs verstanden die Jünger Jesu den Unterschied zwischen den beiden Kommen des Herrn nicht. Schlagen wir einen Text auf, wo ich das zeigen kann. Sacharja im Alten Testament, das 9. Kapitel. Sacharja 9 und Vers 9. Ich möchte anhand dieses Textes zeigen, dass ein Prophet im Alten Testament eigentlich von dem ersten Kommen Jesu und auch von dem zweiten Kommen Jesu geschrieben hat, aber es wird nicht deutlich dort, dass es mindestens 2000 Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu gibt. Sacharja 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eslein. Ja, wo finden wir diese Stelle im Neuen Testament? Martin hat gerade ein Buch erwähnt, das Matthäus-Evangelium. Wir finden diese Stelle zitiert im Matthäus-Evangelium, aber wo? Ich stelle Fragen übrigens. Ja. Wo finden wir das? Wo wird das zitiert? Als Jesus nach Jerusalem geht, vor seiner Kreuzigung, wurde diese Stelle zitiert. Da ist es in Erfüllung gegangen. Lesen wir Vers 10. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim, die Pferde aus Jerusalem aus. Der Kriegsbogen wird ausgerottet. Er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht vom Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und wovon spricht Vers 10? Von seinem zweiten Kommen und von dem Zeitpunkt, wo er sein Reich aufbauen wird. Dort im Alten Testament, dann Sacharja, spricht von dem ersten Kommen Jesu und von dem zweiten Kommen Jesu. Aber da sind viele, viele Jahre dazwischen. Und die Jünger haben das auch nicht verstanden. Ich persönlich meine, wenn wir die 4 Evangelien betrachten und das Leben Jesu, haben die Jünger erst nach der Auferstehung, erst nach Himmelfahrt, vieles verstanden in Bezug auf das Kommen des Herrn. Die Frage, die uns beschäftigt in dieser Einheit heute Morgen ist, was für eine Beziehung hat die Gemeinde Jesu zur Wiederkunft? Das geht uns an, aber wie? Was erwarten wir als seine Kinder in dieser Zeit, in der er seine Gemeinde baut? Auch wenn das Thema umstritten ist, und da geben wir zu, es ist umstritten, glauben wir, dass die Schrift einen deutlichen Unterschied zwischen der Entrückung der Gemeinde und der Wiederkunft Jesu macht. Ich möchte das wiederholen. Wir sind überzeugt, die Schrift macht einen deutlichen Unterschied zwischen der Entrückung der Gemeinde und der Wiederkunft Jesu. Das Ziel dieses Vortrags ist, das Ereignis der Entrückung von der Schrift her zu betrachten. Danach werden wir Gründe für den Unterschied zwischen diesen beiden Ereignissen anschauen. Das heißt, ich habe zwei Teile hier. Wir wollen drei Bibelstellen betrachten, wo wir besonders die Entrückung der Gemeinde sehen. Wir wollen verstehen, was diese Texte sagen. Und dann mache ich am Ende mit einigen Folien einfach einen Vergleich zwischen der Entrückung der Gemeinde und der Wiederkunft Jesu. Das Wort Entrückung, was bedeutet das? Das Wort kommt im Neuen Testament 14 Mal vor. Drei Bedeutungen, die wir finden, sind schnell wegführen oder zu einem neuen Ort bewegen oder etwas oder jemanden für sich selbst in Anspruch nehmen. Diese Bedeutungen helfen uns dann am Anfang zu verstehen, was geschieht. Jesus wird uns schnell wegführen, zu ihm, mit ihm mitnehmen in dem Himmel. Zwei Beispiele vom Neuen Testament, wo wir das Wort finden, sind das Beispiel mit Philippus in Apostelgeschichte 8, wo nach dem Gespräch mit dem Kämmerer er einfach weggenommen wird. Oder in 2. Korinther 12, wo Paulus entrückt wurde in den Himmel. Da sehen wir dann die Bedeutung des Wortes anhand dieser zwei Stellen. Drei Stellen im Neuen Testament und wir wollen die lesen. Und ich wiederhole, es ist interessant, das Neue Testament sagt nicht sehr viel ausführlich in Bezug auf die Entrückung, aber hier sind drei Stellen, die ziemlich deutlich sind. Johannes 14, 1-3. Und da ist es ein bisschen umstritten, hat diese Stelle eigentlich mit der Entrückung zu tun? Wir werden die Stelle gleich lesen. Ich meine persönlich ja, weil Jesus allein mit seinen Jüngern ist und ihnen diese Verheißung dort gibt. Hier sehen wir die Verheißung der Entrückung, aber keine Einzelheiten werden genannt. Nur allgemein, dass Jesus kommt, um uns zu sich zu nehmen. Eine zweite Stelle ist 1. Korinther 15, besonders die Verse 51 bis 58. Und diese Stelle beschreibt ins Detail die Veränderung unseres Leibes. Das heißt, bei diesem Ereignis, bei der Entrückung werden wir verwandelt werden. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Und diese Stelle geht ziemlich ins Detail in der Hinsicht. Und die dritte Stelle ist 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Und hier beschreibt Paulus die chronologischen Einzelheiten der Entrückung. Das ist eine Stelle, die sehr hilfreich ist, um dieses Ereignis zu verstehen. Übrigens nur nebenbei, ich habe einen Lehrer gemacht in der Theologischen Hochschule in Dallas, der hat uns immer ermutigt, wir sollen in der Lage sein, von der Schrift her mit anderen Menschen über alle möglichen Themen zu sprechen. Und zum Beispiel, wenn man ein Thema nennt, siehe Entrückung, soll man in der Lage sein, sehr schnell zu sagen, wo findet man die Entrückung in der Schrift. Hier sind die drei Stellen, Johannes 14, 1. Korinther 15 und 1. Thessalonicher 4. Ist es eine Hilfe zu wissen, wo steht das? Und was steht dort? Jetzt wollen wir die drei Stellen lesen und uns kurz damit auseinandersetzen. Johannes 14, 1 bis 3. Jesus ist jetzt allein mit seinen Jüngern im oberen Saal. Es ist kurz vor seiner Kreuzigung. Diese Kapitel in Johannes übrigens sind sehr wichtig, 13 bis 17. Hier ist Jesus allein. Am Anfang war Judas da. Im 13. Kapitel geht Judas weg. Wir müssen die Situation bei den Jüngern verstehen. Sie waren sehr traurig. Ihre Vorstellung in Bezug auf Jesus, ihre Vorstellung in Bezug auf sein Reich und den Sieg, was er bringen wird, sie sind etwas enttäuscht, weil es deutlich wird, er hat mehrmals gesagt, ich gehe nach Jerusalem, ich werde leiden, ich werde sterben und dann werde ich auferstehen. Und mitten in dieser Traurigkeit dann sagt Jesus ihnen Folgendes: Eure Herz werden nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Übrigens, wo ist das Haus seines Vaters und wo sind diese Wohnungen? Zeigen wir, wo sie sind. Sie sind oben. Das Haus seines Vaters und viele Wohnungen sind oben. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, wohin? Oben, zum Haus seines Vaters, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, wohin? Oben, und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Jesus sagt seinen Jüngern, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Wohin ist das? Oben. Und werde euch zu mir nehmen, mit welchem Ziel? Damit auch ihr seid, wo ich bin. Hier gibt Jesus die Information in Bezug auf die Entrückung, meine ich. Keine Details. Er sagt seinen Jüngern nur in dieser traurigen Situation, ich gehe hin, ich gehe zum Vater, ich gehe zum Haus des Vaters. Und während ich da bin, bereite ich euch Wohnungen vor, Wohnstätten vor. Und wenn ich hingehe, komme ich wieder. Und ich komme wieder, damit ihr seid, wo ich bin, und das ist dort. Das ist die erste Stelle, Johannes 14, 1 bis 3. Die zweite Stelle im 1. Korintherbrief, Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde in Korinth dort. Das ganze 15. Kapitel, da setzt er sich mit der Auferstehung auseinander und zeigt, dass die Auferstehung eine biblische Lehre ist. Und mitten in diesem Zusammenhang dann schreibt Paulus Folgendes: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ich sage euch etwas, was vorher nicht bekannt wurde. Wir werden nicht alle entschlafen. Später werden wir sehen, dass mit dem Wort entschlafen meint Paulus den Tod. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu. In einem Augenblick. Wann? Bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz, Gott aber sei Dank, dass uns, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wie gesagt, hier liegt die Betonung auf das, was geschehen wird. Paulus offenbart etwas Neues. Paulus beschreibt die Entrückung der Gemeinde, indem er zeigt, dass wir verwandelt werden. Die Leute, die in Christus gestorben sind, sind verweslich, ihr Leib verwest. Wir sind sterblich im Moment. Bei der Entrückung, wenn Jesus kommt, werden die Leute, wo ihr Leib verwest ist, unverweslicht werden. Sie werden einen neuen Leib bekommen. Und der Leib, den wir jetzt haben, wird verwandelt werden. Und wir werden nicht mehr sterblich sein. Das ist die Betonung, was Paulus hier in diesem Text zeigt. Und dann drittens, der Text, der ziemlich deutlich die chronologische Abfolge der Entrückung zeigt. Dort schreibt Paulus wieder eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Was erstaunlich ist, wenn wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ist Prophetie wichtig? Es ist überhaupt nicht klar, wie lange Paulus in dieser Gemeinde an diesem Ort war. Manche Ausleger meinen, von dem Text her, weil nur drei Sabbate genannt werden, dass er nur drei Wochen dort war. Ich persönlich neige dazu zu meinen, er war wahrscheinlich etwas länger als drei Wochen dort, aber trotzdem war er nicht sehr lang dort und in der Zeit hat er sehr stark die Wiederkunft Jesu betont. Interessant, in 1. Korinther, im 1. Thessalonischen Brief gibt es 5 Kapitel. Am Ende eines jeden Kapitels erwähnt Jesus die Wiederkunft Jesus. Dieses Thema hat sein ganzes Leben geprägt. Auch im 2. Thessalonischen Brief erwähnt er in jedem Kapitel das Kommen des Herrn. In Bezug auf 1. Thessalonische, ich sage das kurz im Voraus, scheinbar haben die Christen dort eine Frage. Paulus hat gesagt, Jesus kommt wieder, Jesus nimmt uns zu sich und hat gelehrt, sein Kommen kann jederzeit stattfinden, ist weggegangen und in der Zwischenzeit, sie haben geglaubt, Jesus kommt, aber da ist plötzlich die Oma gestorben oder der Opa gestorben oder irgendjemand gestorben und da war die Frage, Moment mal, Paulus hat gesagt, Christus kommt und nimmt uns zu sich und jetzt ist jemand gestorben. Haben die etwas verpasst? Und Paulus geht auf eigentlich diese Frage ein mit diesem Text. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen. Keine Unkenntnis in Bezug auf die Leute, die schon gestorben sind. Damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen beim Tod. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Was für ein Trost für diese Leute in dieser Situation. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Paulus sagt, was ich jetzt sage, habe ich vom Herrn. Dass wir, übrigens, er schließt sich selbst hinein, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, was ich betonen möchte. Ihr Lieben, dieser Mann lebte sein Leben in der nahen Erwartung Jesu. Wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werde. Um die Frage zu beantworten, die sie hatten, nee, die haben keinen Nachteil, die Leute, die schon gestorben sind, die Christen, die in Christus, die schon gestorben sind, die haben keinen Nachteil. Sie haben sogar was? Einen Vorteil. Wir werden sie nicht zuvorkommen. denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das heißt, wenn dieses Ereignis stattfindet, werden all die Leute, die vor uns gestorben sind, zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Übrigens, so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ich möchte zuerst kurz bleiben dort bei Paulus. Lies mal seine Briefe im Neuen Testament. Ich bin überzeugt, dass sein ganzes Leben lang er in der Erwartung gelebt hat, ich werde dabei sein bei der Entrückung. Wenn man einen solchen Text liest oder andere Texte, das war seine Erwartung. Es gibt nur eine einzige Stelle im Neuen Testament, wo er an das denkt. Weiß jemand, wo das sein wird? Bitte? Zweiter Timotheus 4, der letzte Brief, den er geschrieben hat. Weil schlagen wir den Text auf, 2. Timotheus 4. Am Ende seines Lebens hat Gott ihm offenbart, dass das Ende nah ist. Übrigens in Philipper 2 gibt es eine Aussage dort, wo ich mit übereinstimmen würde. Ich habe den Eindruck, Paulus wollte vielleicht sterben, damit er auferstehen könnte wie Christus. Dieses Verlangen, ich sehe die Möglichkeit, dass dieses Verlangen da ist, aber nicht in der gleichen Art und Weise wie hier. In 2. Timotheus 4 lesen wir Vers 6. Denn ich werde schon aus Trankopfer gesprengt. Die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Das heißt, der Herr hat ihm offenbart, dein Leben geht zu Ende. Aber vorher immer diese Erwartung, die wir hier in 1. Thessalonicher 4 sehen. Ich gehe gleich weiter, aber zuerst irgendwelche Fragen von diesen drei Texten. Wir setzen uns mit diesen drei Texten dann auseinander. Aber Fragen, die da sind? Bitte keine Hemmungen haben, Fragen zu stellen dann. Ja, ich meine, wir müssen vom Text entnehmen, dass er eine besondere Offenbarung von Gott bekommen hat. Genau wann das war, wird nicht gesagt. Wir wissen zum Beispiel später in 2. Korinther 12, dass er in den Himmel entrückt wurde. Ob er das dort gesehen hat oder vorher, aber eine besondere Offenbarung von Gott, weil er sagt, ich habe es von Herrn bekommen. Gut, okay, noch eine Frage? Ich habe einige Punkte dann zusammengefasst in Bezug auf diese drei Bibelstellen. Erstens, die Offenbarung der Entrückung gibt uns eine ermutigende Aussicht. Martin, ein Ziel, was ich habe, ist, dass wir nach Hause gehen, ermutigt in Bezug auf diese Wahrheit in der Schrift. Erstens, Johannes 14, Vers 3. Haben wir das bemerkt? Der Herr will, dass wir dort sind, wo er ist. Das begeistert mich. Jesus will, dass ich da bin, wo er ist. Jesus will, dass du da bist, wo er ist. Er will die Gemeinschaft, er will seine Gegenwart mit uns haben. Der Herr will, dass wir dort sind, wo er ist. Das sagt er deutlich in Johannes 14. Und das ist eine Ermutigung. Ich habe den Eindruck manchmal, er wartet auf uns. Er freut sich auf diese Zeit, wo, ich würde sagen, auch das Ziel bei uns erreicht ist. Der Herr will uns nicht im Dunkeln lassen. Das heißt, hier ist ein Thema, wo es seine Absicht ist, dass wir Licht haben, dass wir wissen, was kommt. Und er wollte diese Gläubige in Thessalonich nicht in Unwissenheit lassen, in Bezug auf die Leute, die vor uns gestorben sind. Hier ist ein Text, wo wir wissen können, dass diese Leute nichts verpasst haben. Und drittens, der Herr will nicht, dass wir traurig sind wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Diese Aussage ist auch ernüchternd, finde ich. Auf der einen Seite, wenn jemand unter uns, jemand, der in Christus ist, stirbt, können wir traurig sein. Und wir sind traurig. Der Tod bedeutet Trennung und es gibt eine Trennung, auch wenn es nur zeitweilig ist. Wir können traurig sein und der Tod ist ein Feind. Aber auf der anderen Seite sollen wir nicht traurig sein wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Weil es anders ist bei uns. Wir haben Hoffnung. Die Hoffnung, die Ewigkeit mit unserem Herrn und mit unseren Lieben zusammenzubringen. Ich bin in einem Gebiet aufgewachsen, in den Staaten, wo viele Leute aus Italien und Polen kommen. Viele aus einem katholischen Hintergrund. Ich habe Beerdigungen erlebt, wo die Leute geschrien haben und man merkt, da war keine Hoffnung dort. Und Paulus sagt, bei uns soll das nicht sein. Wir haben Hoffnung in Christus. Traurig sein, ja. Jesus war traurig, als Lazarus gestorben ist. Jesus hat mitgeweint, aber nicht wie anderen, die keine Hoffnung haben. Die Offenbarung der Entrückung gibt uns eine ermutigende Aussicht in Bezug auf die Zukunft. Und das sollen wir immer vor Augen haben. Zweitens, die Entrückung der Gemeinde ist ein geheimnisvolles Ereignis. Wisst ihr, in einem gewissen Sinn haben wir einen Segen, einen Vorteil, was die Leute im Alten Testament nicht hatten. Sie wussten nicht von diesem Ereignis. Und ein Grund ist, das Ereignis hat nichts mit ihnen zu tun. Wir sind gesegnet. Das ist eine Verheißung, was nur uns, seine Gemeinde, angeht. Es ist ein Geheimnis, was durch Paulus entlüftet wurde. Paulus hat es offenbart und im Alten Testament gab es nicht. Sie ist eine besondere Offenbarung von Gott und durch Paulus. Ich würde sagen, auch wenn Johannes 14 uns zeigt, dass Jesus dieses Ereignis im Allgemeinen erwähnt hat, es war erst durch Paulus, wo er uns gezeigt hat, genau wie dieses Ereignis sein wird. Und drittens, die Entrückung der Gemeinde wurde im Alten Testament nicht offenbart. Erst im Neuen Testament. Wir haben das Vorrecht heute Morgen, dieses Geheimnis zu wissen, den Inhalt zu wissen, was die Leute vor Paulus nicht gewusst haben. Drittens, die Entrückung der Gemeinde ist ein entscheidendes Ereignis. Und ich muss ehrlich zugeben, jedes Mal, wenn ich zu diesem Text, wenn ich zu diesem Vers komme, ist es für mich fast unbegreiflich. Merken wir, was Paulus hier tut? Schlagen wir 1. Thessalonicher 4 nochmals miteinander auf, damit wir das vor Augen haben. In 1. Thessalonicher 4, ich möchte den Vers nochmals lesen. Paulus redet von der Entrückung der Gemeinde. Und um das zu unterstützen, was er sagt, und zu beweisen, schreibt er, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, Welches Beispiel benutzt Paulus? Das wichtigste Ereignis der Geschichte. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden, damit wir leben können. Und Paulus sagt, wenn wir das glauben, was sagt der Text in Vers 14? Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Das heißt, er bringt diese zwei Ereignisse zusammen. Die Erlösung durch Jesus Christus und die Entrückung. Paulus verbindet die Entrückung der Gemeinde mit dem wichtigsten Ereignis der Geschichte, mit dem Tod und mit der Auferstehung Jesu. Die Erlösung war einst Prophetie. Jetzt ist es Geschichte. Und wenn wir uns fragen heute Morgen, was ist leichter zu glauben, die Geschichte oder die Prophetie? Es ist viel leichter, die Geschichte zu glauben. Aber diese Geschichte in Bezug auf die Erlösung, die war im Alten Testament zuerst eine Prophetie, eine Vorhersage, dass Gott das Sündeproblem in den Griff bekommen wird. Aber jetzt wissen wir können zurückschauen in der Geschichte. Wir sehen Jesus Christus am Kreuz, stellvertretend für uns Menschen gestorben. Er trug unsere Sünde, er trug unsere Strafe. Und Paulus sagt, die Entrückung der Gemeinde ist genau so gewiss wie die Erlösung in Jesus Christus. Wie gesagt, ich finde das erstaunlich. Das ist ein entscheidendes Ereignis, dieses Ereignis der Entrückung. Mit diesem Vergleich betont Paulus die Gewissheit unserer Hoffnung. Unsere Hoffnung ist nicht nur eine eingebildete Möglichkeit, sie ist gewiss. Und ich frage dich heute Morgen, ist das dir bewusst, was Jesus sagt in Bezug auf sein Kommen, um seine Gemeinde zu holen? Am Ende wollen wir sehen oder uns die Frage stellen, welche Auswirkungen soll das auf mein Leben haben? Und das ist das, was du vorher erwähnt hast. Es soll eine Auswirkung haben. Wie lebe ich, weil das so ist? Viertens, die Entrückung der Gemeinde ist ein plötzliches Ereignis. In 1. Korinther 15 schreibt Paulus, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nü, in einem Augenblick. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein wird. Zuerst, dass die Toten in Christus auferstehen und wir verwandelt werden, so schnell, dass wir es überhaupt nicht merken. Es wird ein sehr plötzliches Ereignis hier auf dieser Erde sein. Plötzlich und überraschend stattfinden. Augustinus sagte, der letzte Tag ist verborgen, damit jeder Tag Beachtung finden sollte. Ich meine, dass er recht hat. Nur nebenbei, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich meine, dass es wahr ist. Ich habe es öfters gehört und auch gelesen. Wisst ihr, dass in den Vereinigten Staaten bei manchen Fluggesellschaften zwei gläubige Piloten dürfen nicht in der gleichen Maschine sitzen? Wusstet ihr das? Und was ist der Grund dafür? Was ist der Grund dafür? Auf der einen Seite würden sie sagen, das glauben wir nicht, aber auf der anderen Seite wollen sie was sein? Sie wollen sicher sein. Weil wenn zwei gläubige Piloten in der gleichen Maschine sitzen und dieses Ereignis, was sehr plötzlich stattfindet, stattfindet, dann wird die Maschine abstürzen. Es wird ein plötzliches Ereignis sein. Fünftens, die Entrückung der Gemeinde ist ein auswählendes Ereignis. Alle drei Bibelstellen von Johannes durch 1. Korinther, durch Thessalonische, lehren, dass die Entrückung nur für Gläubige ist. Paulus nennt sie Brüder in 1. Thessalonische 4. In Vers 14 schreibt Paulus, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 spricht Paulus von den Toten in Christus. Ich finde, diese Wahrheit ist ernüchternd. Ich nehme nie an, in einer Gemeinschaft, wie wir hier sind heute Morgen, dass jeder, der hier ist in diesem Raum, eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hat, sein Kind ist. Ich hoffe, dass es so ist. Aber solltest du hier sein heute Morgen und diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen haben, das Ereignis, wovon wir reden, ist ein Ereignis, wo du nicht dabei sein wirst, wenn Jesus seine Gemeinde zu sich holt, sondern es wird einen zurücklassen, um das zu erleben, was auf dieser Erde geschehen wird. Es ist ein Ereignis, was nur für gläubige Menschen ist. Sechstens, die Entrückung der Gemeinde ist ein Ereignis ohne vorherige Zeichen. Es gibt keine Zeichen, es gibt keine Ereignisse, es gibt nichts, was vorher geschehen muss. Im Gegensatz zur Wiederkunft Jesu gehen keine vorherigen Zeichen voraus. Ich hoffe, dass wir Zeit haben am Ende dieser Einheit, da möchte ich dann diese Vergleiche zeigen. Wenn wir von der Wiederkunft Jesu reden, da sind viele Dinge, die jetzt oder vorher geschehen muss. Ich würde sagen, Jesus kann heute nicht auf diese Erde kommen mit seiner Wiederkunft. Es ist nicht möglich, weil es so viele Prophezeiungen, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind. Aber in Bezug auf die Entrückung ist das nicht der Fall. Die Entrückung der Gemeinde kann, und jetzt bitte mitdenken, kann unmittelbar bevorstehen. Das heißt, sie kann jederzeit stattfinden. Sie kann. Manche Ereignisse können vorher stattfinden. Aber es gibt kein Ereignis, das vorher stattfinden muss. Darf ich euch zwei Beispiele hier geben? Von der Schrift her gibt es keine Aussage, wo wir eine Nation Israel sehen würden. Und übrigens, vor 1948 haben viele Leute gesagt, oh, das, was ihr sagt in Bezug auf die Wiederkunft Jesu, in Bezug auf die Entrückung, das kann nicht stattfinden. Israel ist keine Nation. Aber seit 48 ist was? Israel eine Nation. Die Schrift sagt nicht, dass wir das vorher sehen würden, aber das Vorrecht haben wir gehabt, es zu sehen. Wir wissen vom Neuen Testament, auch von 2. Thessalonicher 2 zum Beispiel, Offenbarung 11, dass es einen Tempel in Israel geben wird. Gibt es diesen Tempel heute dort in Israel? Nein. Könnte es sein, dass wir den Bau des Tempels sehen? Ja. Müssen wir den Bau des Tempels sehen, ehe Jesus seine Gemeinde holt? Nein. Das ist die Bedeutung hier dann. Manche Ereignisse können vorher stattfinden, aber es gibt kein Ereignis, das vorher stattfinden muss. Wenn irgendein Ereignis vorher stattfinden musste, dann könnte das Ereignis hier, die Entrückung, nicht unmittelbar bevorstehen. Das heißt, es kann nichts geben, was geschehen muss, ehe Jesus seine Gemeinde holt. Sonst wäre dieses Ereignis, die Entrückung, nicht unmittelbar bevorstehend. Wie gesagt, ihr müsst mitdenken. Ja.
Verstehst du 2. Thessaloniker 2 als Entrückungsstelle?
Ja. Das sehe ich. Ich habe übrigens am Ende dieser Präsentation drei Folien, wo... Ja, okay, deine Frage war, verstehe ich 2. Thessalonicher 2 aus einer Entrückungsstelle? Und meine Antwort ist ja. Ich habe drei Folien am Ende hier, wo wir den ganzen Text vor Augen haben. Ich hoffe, dass wir Zeit haben und dann werde ich durchgehen und zeigen, warum ich das meine. Vielleicht gehen wir schnell und ich kann am Anfang der nächsten Stunde vielleicht dort, wenn wir es nicht ganz schaffen, durchgehen. Wenn etwas unmittelbar bevorstehen kann, besteht eine Kombination von Gewissheit und Ungewissheit. Man hat die Gewissheit, dass das Ereignis stattfinden wird. Ich bin gewiss heute Morgen, Jesus wird seine Gemeinde abholen. Man hat die Gewissheit, dass das Ereignis stattfinden wird, aber man ist ungewiss in Bezug auf die Frage, was? Wann? Bleibt spannend, oder? Er wird kommen, aber wir wissen nicht, wann. Übrigens, Generationen vor uns haben auf dieses Ereignis gewartet. Und ich sage euch, ihr Lieben, ich werde immer älter. Die Jahre, die ich vor mir habe, sind viel, viel weniger als die Jahre, die hinter mir liegen. Aber ich lebe trotzdem in der Hoffnung, dass wir die Generation sind, die dieses Ereignis erlebt. Weil die Entrückung unmittelbar bevorstehen kann, müssen wir immer bereit sein. Immer bereit sein. Man kann kein bestimmtes Datum für die Entrückung festlegen. In dem Moment, wo man das täte, wäre die Entrückung nicht mehr unmittelbar bevorsteht. Wir können kein Datum nennen. Wir können die Zeichen der Zeit zusammenfassen, aber immer müssen wir damit leben, dass wir nicht wissen, wann. Man kann nicht sagen, übrigens, dass ein Ereignis, das unmittelbar bevorstehen sein kann, hier die Entrückung, bald geschehen wird. Unmittelbar bevorstehen ist nicht das Gleiche wie bald. Aber es ist interessant, Jesus sagt in Offenbarung 22 was? Ich komme bald. Das in Bezug auf seine Wiederkunft. Aber da ist 2. Petrus 3 mir eine Hilfe, wo die Spötter, auch die Spötter unserer Zeit sagen, wo ist die Verheißung seines Kommens, seiner Wiederkunft? Und Petrus sagt, ein Tag vor dem Herrn ist was? Wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und was Petrus sagen möchte, ist, Zeit ist bei dem ganz anders als die Zeit bei uns. 1000 Jahre bei uns ist eine unheimlich lange Zeit. Bei Jesus ist das nicht so. Übrigens, wenn Jesus Christus vor 2000 Jahren gesagt hat, ich komme wieder, ist das, als ob Jesus das was? Vorgestern gesagt hat. Ja, vorgestern gesagt. Das ist die Bedeutung dort in Petrus. Die Entrückung kann unmittelbar bevorstehen sein. Bist du bereit? Ich möchte etwas tun. Wie viele von euch glauben, Jesus kann jederzeit zurückkommen? Danke. Wie viele von euch glauben, Jesus wird heute kommen? Das ist interessant. Zuerst alle Hände und dann einige. Ja. Aber Jesus sagte Matthäus was, ich werde kommen zu einem Zeitpunkt, wo ihr was? Das nicht erwartet. Er kann jederzeit kommen. Und wir sollen leben mit der Hoffnung, vielleicht heute. Siebtens, die Entrückung der Gemeinde ist ein Ereignis mit einer Abfolge. Achten wir auf diese Reihenfolge dann in 1. Thessalonicher 4. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Ich mag, was Arnold Fuchtenbaum sagt in Bezug auf diese drei. Ich fand das hilfreich. Jesus sitzt beim Rechten des Vaters. Der Zeitpunkt kommt, wo er aufsteht und er gibt den Befehl. Wer wiederholt den Befehl vom Text? Der Erzengel. Und dann der Schall der Posaune. Und er zeigt, dass die letzte Posaune oft ein Posaune war, zum Krieg zusammenzurufen oder um eine Sammlung Und Jesus steht auf, gibt den Befehl, der Erzengel wiederholt den Befehl und dann die Posaune zum Zusammentreiben oder kommen. Und dann viertens, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Nachdem Christus aufsteht, den Befehl gibt, der Befehl wiederholt, die Posaune, kommt Jesus herab und die Toten in ihm stehen zuerst auf. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken und dem Herrn entgegen in die Luft. So werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das ist die Abfolge oder die Reihenfolge dann dieses Ereignis. Siebtens. Und dann achtens, die Entrückung der Gemeinde ist ein atemberaubendes Ereignis. Wenn man darüber nachdenkt, was geschehen wird, 1. Korinther 15 beschreibt Paulus, wie die Veränderung an unseren natürlichen Leibern aussehen wird. Was er hier beschreibt, ist atemberaubend. Erstens, in einem Augenblick werden alle Toten der Gemeindezeit einen neuen, ewigen, unvergänglichen Leib bekommen. Die Auferstehung ist eine biblische Lehre, die garantiert wird. Und die Toten in Christus werden auferstehen und werden einen neuen Leib bekommen. Unvergänglich. Und in einem Augenblick werden alle übrigen Gläubigen der Gemeindezeit ihren sterblichen Leib in einen ewigen, unsterblichen, unvergänglichen Leib umtauschen. Diejenigen von uns, die etwas älter sind, wir wissen, was hier gemeint ist. Der Leib ist sterblich, wird immer schwächer, immer mehr Begrenzungen. Aber wir werden verwandelt werden, einen neuen Leib bekommen. Was für eine Hoffnung für uns als seine Kinder. Paulus gibt folgende Kennzeichen in Bezug auf unsere neue Leiber. Unvergänglich, ein verherrlichter Leib, ein auferstandener Leib, ein geistlicher Leib, sagt der Text, ein himmlischer Leib und ein unsterblicher Leib. Der Text ist ziemlich klar ins Detail in Bezug auf die Leiber. Übrigens, wenn wir sehen wollen, wie es sein wird, ist das Beispiel von Jesus vielleicht ein gutes Beispiel. Wir haben ihn mit seinem Auferstehungsleib im Neuen Testament gesehen. Und neuntens, letztens, die Entrückung der Gemeinde ist ein trostbringendes Ereignis. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Paulus antwortet eine Frage der Gläubigen. Er vergleicht den Tod mit dem Schlaf. Übrigens, das Neue Testament tut das, aber nur bei Gläubigen. Wenn Gläubige sterben, sie schlafen. Wenn Ungläubige sterben, wird das Wort Schlaf nicht benutzt, weil es eine ewige Trennung ist von Gott. Die Ermutigung der Hoffnung der Christen auf die Auferstehung steht im scharfen Kontrast zu der Hoffnungslosigkeit der Heiden angesichts des Todes. Ich pflege die Gewohnheit, wenn irgendjemand stirbt in der Familie oder ein Freund, um die Angehörigen zu trösten, habe ich immer unten auf der Karte 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Das ist die Verheißung, was Gott uns gibt in Bezug auf unsere Zukunft, in Bezug auf den Tod. Ich möchte gleich zwei andere Dinge tun, aber irgendwelche Fragen zu diesen drei Texten zuerst. Etwas, was unklar ist. Ja.
Eine Frage. Wenn man auch manchmal, ich will jetzt sagen, nicht einen Brückenfall hat, aber dann gestern drin hat, ist das eine Ermutigung, um unseren kleinen Glauben wieder zu stärken. Können wir das so sehen? Das ist auch der Zielpunkt.
Und noch was wiederholen.
Es geht darum, dass wir auf das Ziel schauen, als Gläubige.
Ja.
Ermutigt werden, wenn wir auch kleingläubig sind, dass wir dadurch immer wieder ermutigt werden.
Ja, ich meine, ich bin sehr überzeugt, dass das so ist, dass dieses Ereignis uns hilft in Zeiten, wo wir entmutigt sind, wenn wir auf das Ziel schauen, auf das Ende hinausschauen, ist eine große Ermutigung und eine Hilfe. Welche Bedeutung hat die Entrückung der Gemeinde für uns? Ich fasse hier kurz zusammen. Erstens, der Glaube wird zum Schauen. Alles, worauf wir gehofft haben, worauf wir uns gefreut haben, wird eintreffen. Die Hochzeit des Lammes, das Preisgericht, was das nächste Thema ist, das neue Jerusalem und so weiter. Ich weiß nicht, wie oft du das tust. Manchmal überlege ich, was kommt nach dem Tod. Und ihr Lieben, wenn man darüber nachdenkt, es ist unbegreiflich, aber ermutigend, was Gott für uns vorbereitet hat in der Zukunft. Allein Johannes 14, ich gehe hin, euch Wohnstätte zu bereiten. Zweitens, alle Möglichkeiten, Jesus auf dieser Erde zu dienen, werden vorbei sein. Unterwegs hier heute Morgen habe ich Zeit im Auto gehabt, ich habe gebetet und ich pflege die Gewohnheit aus zu sagen, Herr, ich danke dir herzlich, dass ich diese Möglichkeit heute habe, diesen drei Vortragen zu bringen. Ich danke dir, dass ich die Möglichkeit habe, dir zu dienen. Aber wisst ihr, ihr Lieben, der Zeitpunkt kommt, wo das alles vorbei ist. Vielleicht gibt es einen ungläubigen Nachbarn, Ungläubige in der Familie, wo du immer gemeint hast, ich soll eigentlich mit denen sprechen. Nach diesem Ereignis ist alles vorbei. Ähnlich wie bei dem Tod. Und das soll uns ermutigen, heute, uns heute einzusetzen für unseren Herrn. Drittens, wir werden Rechenschaft ablegen müssen. In der nächsten Einheit werden wir sehen, was das bedeutet. Wir sollen bereit sein, die Entrückung ist nur für Gläubige. Wir werden herausgefordert, ein heiliges Leben zu führen. Das heißt, wer nicht gläubig ist, soll den Herrn annehmen. Wer gläubig ist, soll Acht geben, dass er so lebt, dass Jesus verherrlicht wird in der Heiligung. Und wir sollen eifrig sein, unserem Herrn vom Herzen zu dienen. Sollen Zuversicht haben in Bezug auf die Zukunft. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich. Das heißt, diese Lehre, diese Thematik soll uns ermutigen, soll uns helfen, fest zu sein, zuversichtlich zu sein. Und dann schließt er diesen Text mit: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, eure Mühe im Herrn ist nicht vergeblich. Nicht vergeblich hat eine Bedeutung für Zeit und Ewigkeit. Frage? Ich gehe dann relativ schnell und dann machen wir die Pause. Ich meine, ich habe 14 Folien, aber ich werde die einfach so lesen. Hier ist der Vergleich zwischen der Wiederkunft Jesu und der Entrückung der Gemeinde. Und warum wir meinen, dass sie nicht das gleiche Ereignis sind. Unterschiede. Erstens, bei der Entrückung beansprucht Jesus seine Braut. Er kommt für die Gemeinde, Johannes 14. Bei der Wiederkunft Jesu kommt er mit seiner Gemeinde. Offenbarung 19. Zweitens, bei der Entrückung kommt Jesus nur in die Luft. Wir haben nirgendwo gelesen dort in den drei Stellen, dass er auf die Erde kommt. Er kommt in die Luft, also unsere Atmosphäre. Bei der Wiederkunft Jesu kommt er auf die Erde. Und das deutlich, Zacharie. Drittens, bei der Entrückung bekommen lebende Gläubige Auferstehungsleibe. Wir haben gesehen, bei seinem Kommen werden die Leute, die leben, verwandelt werden und neue Leibe bekommen. Bei der Wiederkunft Jesu bekommen die vorhandenen Gläubigen keine Auferstehungsleiber. Sie bleiben auf der Erde und gehen in das Reich Gottes, gehen in das Millennium mit ihrem alten Leib. Viertens, bei der Entrückung gehen verwandelte Gläubige in den Himmel. Bei der Entrückung, ich nehme euch zu mir, damit ihr seid, wo ich bin, da oben im Himmel. Bei der Wiederkunft Jesu leben verwandelte Gläubige hier auf der Erde. Das heißt, die Betonung ist die Erde bei der Wiederkunft Jesu. Fünftens, bei der Entrückung kommt Jesus in die Luft und kehrt zurück in den Himmel. Bei der Wiederkunft Jesu richtet er sein Reich auf dieser Erde auf. Er bleibt hier auf der Erde. Sechstens, bei der Entrückung gibt es kein Gericht über die Ungläubigen auf der Erde. Diese Texte, die wir gelesen haben, sprachen nicht vom Gericht. Außer dass bei der Wiederkunft Jesu schließt das Kommen des Herrn mit einem Gericht auf dieser Erde. Matthäus 25. Er sitzt auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle werden gerichtet. Siebtens, die Entrückung rettet Gläubige von dem zukünftigen Zorn. Die Wiederkunft Jesu ist der Schluss des zukünftigen Zorns. Eine Stelle, die sehr hilfreich ist, meine ich, 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Er rettet uns vor dem zukünftigen Zorn. Achtens, die Entrückung hat nur mit Gläubigen der Gemeindezeit zu tun. Die Wiederkunft Jesu schließt alle auf der Erde mit hinein. Die Gläubigen des Alten Testaments werden wahrscheinlich nach der Wiederkunft Jesu auferstehen. Daniel 12. Neuntens, die Entrückung wird im Alten Testament nicht erwähnt. Die Wiederkunft Jesu wird oft im Alten Testament vorausgesagt. Zehntens, Satan wird in Verbindung mit der Entrückung nicht erwähnt. Die Stellen, die wir gelesen haben, haben wir Satan nicht gesehen. In Bezug auf die Wiederkunft wird er gleich nach der Wiederkunft gebunden sein. 1000 Jahre, sagt der Text. Bei der Entrückung werden ihn nur diejenigen, die ihm in der Luft begegnen, sehen. Bei der Wiederkunft Jesu werden alle Augen ihm sehen. Offenbarung 1, alle Augen. Fragt mich nicht, wie das möglich ist, aber der Text sagt das. Zwölftens, die Entrückung wird der Tag Christi genannt. Philipper 1 und 2. Und die Wiederkunft Jesus kommt als Teil des Tages des Herrn. 13, keine Prophezeiung muss vor der Entrückung erfüllt sein, aber viele Prophezeiungen müssen vor der Wiederkunft Jesu erfüllt sein. Und letztens in Offenbarung 6 bis 18 kommt die Gemeinde nicht vor. Das heißt, eine Bibelstelle, die die Trübsalzeit ausführlich betrachtet, und da findet man die Gemeinde nicht. Das war alles sehr schnell, das weiß ich. Irgendwelche Fragen, ehe wir die Pause machen? Okay, ja. Jesus kommt auf diese Erde bei der Wiederkunft. Und dann am Ende seines Reiches gibt es die neue Erde und den neuen Himmel. Erst dann, ja. Gut, ja. Okay, eine Parallelstelle zu der Markus-Stelle ist Matthäus 24. Vielleicht lese ich die Stelle. Wir machen die 5 Minuten auf der anderen Seite. Okay. Matthäus 24, ich lese das. Ich meine, das ist das, was du meinst. In Vers 14 lesen wir, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Und alle Nationen zu einem Zeugnis, dann wird das Ende kommen. War das? Ja. Eigentlich ist es sehr wichtig, den Zusammenhang dort zu betrachten. Jesus geht auf die Frage der Jünger ein, in Bezug auf, was sind die Zeichen seines Kommens. Und Jesus zeigt Zeichen seiner Wiederkunft. Und ich meine, was der Vers meinte, ich lese den Vers nochmals und erkläre. Und dieses Evangelium, ist interessant, nicht das Evangelium, das Evangelium des Reiches wird gepredigt auf der ganzen Erde. Und ich meine, das ist zu erwarten, weil in der Trübsalzeit, das wird gepredigt wird, ist die gute Nachricht in Bezug auf das kommende Reich Jesu. Und dann wird er kommen. Das heißt, es ist in diesem Zeitraum von 7 Jahren, wo das gepredigt wird in der ganzen Erde. Meines Erachtens wird diese Stelle oft missbraucht, um zu sagen, das Evangelium muss in die ganze Welt hinausgehen. Ich glaube nicht vom Zusammenhang her, dass das die Bedeutung ist. Aber eine gute Frage.